Ach, ihr seid. Ach, hier bin ich. Gut, ich möchte gern diese Einheit über Intimität abschließen, bevor wir zur Kontemplation kommen, dem letzten Teil des heutigen Tages. Ich bin irgendwie einigermaßen aus der Kurve geflogen mit unseren Zeiten, aber das macht nichts. Ich werde das noch eine Einheit machen und dann habe ich ein prophetisches Wort bekommen von meiner Schwester hier im grünen Pullover. Die hat gesagt, ich will heim zu meiner Frau. Und dann muss man ja gehorsam sein, also wenn man ein prophetisches Wort bekommt. Nein, also wir werden diese Einheit über Intimität beschließen und dann Kontemplation anschauen und dann schauen wir mal, bis wann wir Lust haben. Ich werde es nicht so machen. Nee, das ist ein alter Witz, den lasse ich weg. Geheimnis von Paulus. Das Geheimnis von Paulus. Interessant finde ich, dass das finde ich bei Paulus sowieso oberspannend. Man hat ja so ein bestimmtes Bild von Paulus, ja, jeder von uns. Und je nachdem, was man für eine Übersetzung der Heiligen Schrift liest, kann man ja manchmal sich in den Schachtelsätzen des Paulus völlig verlieren. Ich meine, der schreibt ja ohne Punkt und Komma, was tatsächlich so war, ja. Und das ist manchmal so verquer, dass es schwerfällt, das zu verstehen. Und manchmal entdeckt man Perlen zwischen den Zeilen. Und eine dieser Perlen, die möchte ich heute zum Abschluss oder kurz vorm Abschluss dieser Lehre über Intimität euch nennen. Das finde ich so klasse. Der Paulus, der uns oft als so ein Glaubensheld und so ein bisschen strenger, ja, und manchmal blickt man es nicht, wie er es mit den Frauen so hat, ja, seine Aussagen sind manchmal nicht ganz so leicht zu verstehen. Der wirkt durchaus manchmal ein bisschen verkopft, aber dann liest man solche Sachen wie im Epheserbrief, wo eines der apostolischen Gebete uns überliefert wird, wo Paulus betet, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und dass wir durch dieses Gegründetsein und durch die Erkenntnis der den Verstand übersteigenden Liebe Gottes zur Fülle kommen und Gottes Liebe mehr und mehr erkennen. Wenn wir das dann lesen, dann merken wir, Mensch, der Paulus hat aber eine Grundlage, von der er ausgeht. Und diese Grundlage ist Intimität, behaupte ich. Ich will euch das an einem klitzekleinen Perlchen, das mir ein Lebensvorbild geworden ist, von Paulus beschreiben. So zwischen den Zeilen schreibt er in 2. Korinther 5, Vers 14, was sein Treibstoff ist, sein treibendes Element, was das ist, das ihn tun lässt, was er tut, was der Punkt ist, der ihn ins Gefängnis gehen lässt, der ihn durch mancherlei Bedrängnis gehen lässt, der sein Leben sich hingeben lässt oder ja, der ihn dazu bringt, sein Leben gerne hinzugeben. Hier steht es, 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Was mich drängt, sagt der Paulus, zu tun, was ich tue, ist die Liebe. Ich bin nicht gedrängt, wie so mancher christliche Leiter von seinem Terminkalender. Ich bin gedrängt von der Liebe. Mein Treibstoff ist die Liebe Gottes. Wegen der Liebe Gottes, die ich erfahren habe in meinem persönlichen Leben, weiß ich, dass es wichtig ist zu beten, Herr, wurzle und gründe die Gemeinde in deiner Liebe. Lass ihre Lebenswurzeln sich tief eingraben in den Felsen, der Jesus Christus heißt, und aus ihm heraus leben. Die Liebe Christi drängt uns. Was ist der Treibstoff für unsere Nachfolge? Wir sind beim Thema Intimität, beim sechsten Punkt. Was ist der Treibstoff für unsere Hingabe? Was lässt uns tun, was wir tun? Was sind unsere Motive? Und das sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger. Aber ich möchte euch dorthin locken, dass ihr die erfahrene Liebe des Christus zu eurem Brennstoff macht. Dass ihr tut, was ihr tut, weil ihr ihn liebt. Aus Liebe kommend euer Leben hinzulegen. Das ist fantastisch und der Paulus hat es vorgelebt. Ich bin jemand, der sehr begeistert ist von den alten Heiligen. Also ich finde es schade, dass wir in der evangelikal-pfingstlich-charismatischen Szene uns völlig abgeschnitten haben mit der Reformation von unseren Glaubensvorvätern. Ja, also da gibt's ja Leute, die, da zieht's dir die Schuhe aus, wenn du deren Autobiografien oder Biografien liest. Wisst ihr, ich bin in der Pfingstgemeinde groß geworden. Ich habe gedacht, wow, was wir so zum Teil erleben oder hoffen zu erleben, das ist ganz schön mächtig, ganz schön heftig. Und dann lese ich von einer Teresa von Avila oder von einem Johannes von Kreuz und anderen, die Dinge erlebt haben, Mann, da war ich noch nie mit Gott. Und sie haben immer wieder von einem verzehrenden Liebesfeuer gesprochen. Sie haben verstanden, wie Paulus hier schreibt, das ist anzunehmen, dass sie verstanden haben, die Liebe Christi drängt. Und ich möchte euch ein paar Sachen aus dieser Zeit erzählen, über drei, oder auch von vergangenen Jahrhunderten, über drei meiner Glaubenshelden. Einmal Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, das sind beide Karmeliter gewesen, reformierte Karmeliter in Spanien, 16. Jahrhundert. Dann die Therese von Lisieux aus der neueren Zeit, 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal von Therese von Lisieux gehört? Eine junge Nonne, auch in Karmeliterin in Frankreich, die mit 14 ins Kloster eingetreten ist, Anfang 20 gestorben ist an Tuberkulose. Und die gesagt hat, mein Ziel ist, wir müssen Jesus mehr lieben, als er je zuvor geliebt wurde. Das war ihr Verlangen. Ich will diesen Jesus lieben mit euch zusammen, wie er nie zuvor geliebt wurde. Möchte keine theologische Diskussion vom Zaun brechen. Ich möchte nur euch mal etwas zeigen, was vielleicht in unseren Kreisen als Ausdruck von Liebe komisch uns erscheint. Ich möchte es unkommentiert lassen und ich möchte auch euch bitten, es nicht zu kommentieren oder drüber nachzudenken. Das könnt ihr alles mit dem Daniel machen, der muss die ganzen Sachen dann, wie gesagt, in Ordnung bringen. Daniel sagt Halleluja. Die Therese von Lisieux, es gibt auch ihre Autobiografie, die sie selber geschrieben hat. Das Buch meiner Seele heißt es, sehr blumige Sprache damals im 19. Jahrhundert. Also für unser eins ein bisschen ungewohnt zu lesen. Aber wenn man dahinter guckt, sieht man eine Liebe für Jesus, die unglaublich tief war. Jetzt das Kontroverse, was ich aber sehr, sehr berührend finde bei der Therese. Die Therese von Lisieux ist an Tuberkulose erkrankt, war im Kloster und ihre Äbtissin, das war in dem Bereich offenbar eine harte Frau. Die hat ja nämlich nicht erlaubt, Medikamente zu nehmen. Die hat ja nicht erlaubt, irgendwie sich zu helfen medizinisch. In diesem Kloster, in dem sie sich befand, da gab es kein Licht nachts und so. Da gab es die kleine kalte Zelle, in der man gelebt hat oder geschlafen und gebetet hat. Und eines Nachts, Therese war ziemlich weit fortgeschritten in ihrer Krankheit, hat sie gehustet im Dunkeln und hat gemerkt, da kommt was raus beim Husten, kommt Flüssigkeit raus. Und sie hat erst am nächsten Morgen hat sie gesehen, dass es Blut war in ihrem Taschentuch. Und ihre Reaktion war die folgende. Und es hat mich echt umgehauen als Pfingstler, als jemand, der eine bestimmte Sicht hat. Und ihr dürft mich nicht so verstehen, dass ich, wenn ich das jetzt sage, dass ich meine Sicht geändert hätte, aber ich habe sowas noch nie gehört vorher. Die Therese, kurz vorm Sterben, in schlimmster Not, hat sie gesagt, als sie ihr Taschentuch am Morgen bei Tageslicht gesehen hat, mein Jesus, ich danke dir, dass du mich würdig erachtest, dass ich bald bei dir sein darf. Das habe ich noch nie gehört. Dass jemand sagt, ich bete gar nicht um Heilung. Meine Liebe und meine Sehnsucht zu dir ist so groß, dass ich mich freue, dass du mich würdig erachtest, dass ich bald bei dir sein darf. Ich sage nicht, dass wir das tun sollen, aber ich möchte es mal sagen, um zu zeigen, Liebe geht über den Tod hinaus. Liebe ist nicht abhängig davon, mein Verständnis von Gottes Liebe darf nicht abhängig sein davon, ob ich geheilt werde, wenn Leute für mich beten. Mein Verständnis von Liebe Gottes darf nicht abhängig davon sein, ob ich furchtbar viele Segnungen erlebe. Meine Liebe, mein Glaube muss abhängen von einer Beziehung, von einer Liebesbeziehung. wenn mein Sohn Nikolas, ja, von dem ich euch erzählt habe, in der Hochzeit seiner Pubertät seine Liebe, meine Liebe daran erkennen hätte sollen, wie ich mit ihm umgegangen bin, da wäre es knapp geworden. Also, das war schon manchmal lauter. Aber er wusste, wer ich bin, und wir sind durch diese Zeit durchgegangen, und obwohl es hart war, ja, obwohl es echt hart war, also wir sind beide ausgerastet, ja, ihr lieben Väter, Vater zu sein, Mutter zu sein, möchte die Mütter da nicht auslassen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die wir Menschen haben, das weiß ich. Sei froh, wenn deine Kinder alle Heilige sind. Ich bewundere dich, ich habe es nicht geschafft, meine zu Heiligen zu machen, aber wir haben es geschafft, miteinander da durchzugehen durch diese Zeit. Und wenn dieser, mein Sohn, mir heute schreibt, das machen wir zwischendurch, wenn er bei der Arbeit ist und ich bei der Arbeit bin, eine SMS schreibt, ich hab dich lieb, dann bedeutet mir das sehr viel, durch dick und dünn gegangen zu sein. Und er kann mir sagen, trotzdem ich meine vielen Fehler gemacht habe, ich hab dich lieb. Ich möchte, dass Liebe nicht abhängig ist von dem, was wir bekommen, sondern aus einer Beziehung kommt. Und die Therese hat es gelebt. Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz haben davon gesprochen, dass sie in sich eine lebendige Liebesflamme spüren. Jetzt stell dir das mal biblisch, stell dir das mal bildlich vor, dass ein Feuer, das in dir brennt. Was macht es? Das tut weh. Also wenn wir uns das bildlich vorstellen, ein Feuer, das in uns brennt, das tut weh. Und sie haben davon berichtet, ich lade euch ein, ihre Bücher zu lesen, besonders das Buch meines Lebens von Teresa von Avila oder Johannes vom Kreuz, das Buch über das Hohelied oder das Buch über die dunkle Nacht der Seele. Harter Tobak, aber super gut. Sie haben davon gesprochen, dass diese Liebe so stark ist, dass sie eine Wunde in sich tragen, dass sie verletzt sind von dieser Liebe, dass es ein Schmerz ist, so sehr zu lieben, weil ihre Sehnsucht so stark war nach diesem Gott, dass mit jeder Begegnung Gottes, so beschreibe ich es jetzt in meinen eigenen Worten, mit jeder Begegnung Gottes ist die Sehnsucht gewachsen. Aber es war noch nicht die Vereinigung. Und diese große Sehnsucht, die schmerzt. Je größer deine Sehnsucht wird und je weniger du das Objekt deiner Sehnsucht aber tatsächlich bekommst, und wir wissen, dass wir Jesus erst sehen werden, dass wir Gott erst sehen werden, wie er ist, wenn wir im Himmel angekommen sind. Aber schon jetzt schenkt uns Gott Zeiten der großen Intimität. Aber wisst ihr, was diese Zeiten mit mir machen? Und mit dir wahrscheinlich auch. Sie wecken noch mehr Sehnsucht. Und die Verzweiflung nach Gottes Gegenwart nimmt zu. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, fällt mir gerade ein, das ist ein bekanntes Lied, das heißt Breathe, kennt ihr vielleicht? This is the air I breathe und so weiter. Und im englischen Text heißt es da, I'm lost without you. Ich bin verloren ohne dich. And I'm desperate for you. Ich bin verzweifelt hinter dir her. Oder ich habe Verzweiflung in mir. Ein so großes Verlangen, ich muss dich haben. Wir singen manchmal im Gebetshaus, ich muss dich haben, ich muss dich haben, ich muss dich haben, Gott. Und so waren sie, und erstaunlicherweise haben sie aus dieser Leidenschaft mit Gott Unglaubliches bewirkt. Weißt du, wahrscheinlich wird es so sein, dass in 500 Jahren niemand mehr über Rainer Harter spricht. Aber über Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz werden die Christen immer noch sprechen. Ihr Einfluss, ihre Lehren, neben all dem, wo sie vielleicht anders waren, anders gedacht haben wie wir, aber das wird bleiben. Und warum wird's bleiben? Weil sie so berührt waren von der Liebe Gottes, dass sie eine Erbschaft hinterlassen haben in ihren Büchern, die uns heute noch anstecken und die uns heute noch leben in Gott vermitteln. Gehen wir zurück in die Bibel und schauen mal, gibt es denn sowas auch in der Bibel? Diese lebendige Liebesflamme, dieses große Maß an Intimität, das unser Herz verzehrt, verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht, vollkommen gut. Das singen wir in unseren Lobpreisliedern. Brennt dieses Feuer in uns und wo finden wir das eigentlich in der Schrift? Ein Vers, den ich schon mehrfach angesprochen habe, ist 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Und was ist er noch? Ein eifersüchtiger Gott. Weißt du was? Gott möchte die Liebe, die du hast für ihn und die ihm gehört, nach der er sich sehnt, mit niemandem teilen. Es gibt eine Liebe, die Gott für sich haben möchte. Und das ist welche Liebe? Die erste Liebe. Gott mehr zu lieben als meine Frau, Gott mehr zu lieben als meine Kinder, Gott, den ich nicht sehen kann, mehr zu lieben als die, die ich sehen kann. Leute, das ist A, ein Prozess und A, ein, auf der passiert nur, das passiert nur, wird nur möglich auf der Basis von Hingabe. Ich muss mein Leben, Entschuldigung, wenn ich das Wort muss benutze, aber es ist tatsächlich so, ich muss diesem Gott mein Leben hingeben. Ich muss mir Zeit nehmen für Intimität. Ich muss ihn kennen. Ich muss ihn haben. Es gibt keinen anderen, der mir geben kann, was er mir gibt und dir auch nicht. Lasst uns ihm nachjagen. Paulus spricht von Nachjagen, von Kampfkämpfen, von Lauflaufen und so weiter. Das sind alles Aktionen, die auf unserer Seite liegen. Lauf den guten Lauf, kämpf den guten Kampf. Ich will nicht so, einmal sagt Paulus sowas wie, ich will nicht den Kampf kämpfen, indem ich in der Luft rumschlage und irgendwie, ich sehe aus wie einer, der mordsmäßig was bewirkt, aber es sind alles nur Luftschläge, sondern ich will den Kampf gewinnen. Ich will so laufen, dass ich am Schluss den Siegeskranz erhalte. Wir sind aufgerufen, in Liebe zu investieren. Gottes Liebe steht bereit. Aber wir dürfen uns auch aufmachen und müssen uns sogar aufmachen, diese Liebe zu suchen, zu entwickeln, zu kultivieren, zu pflegen und ihm zu schenken. Hohelied 8, Vers 6, dort steht, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Gottes Liebe, Hohelied 8, Vers 6, ist wie ein Feuer, das uns verzehrt. Ich liebe diesen Satz, manchmal singe ich den im Gebetshaus, habe ihn heute Morgen erwähnt, oder diese Umschreibung. Du hast mich ruiniert für die Dinge dieser Welt mit deiner Liebe. Die Dinge dieser Welt sind für mich so billig geworden im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit. Und ja, ich lebe in dieser Welt und ich genieße einen guten Film oder ich genieße das, aber meine Seele sättigt es nicht. Die Dinge dieser Welt, die hast du mir ruiniert, mein Gott. Danke dafür. Und was ich will, bist du. Deine Gluten, deine Liebesgluten sind Feuergluten und manchmal muss ich aufstöhnen wegen deines Feuers. Aber alles, was ich will, ist diese Verwundung, dass diese Wunde größer wird, weil sie mich zu dir treibt, mich zu dir führt. Und um noch einen drauf zu packen, weil ihr vielleicht denkt, ah, der Rainer ist ein bisschen liebeskrank, bin ich nicht der Einzige, wenn wir lesen in Hohelied 2, Vers 5, und in Hohelied 5, Vers 8, da steht doch tatsächlich, da ruft die Braut, und ich habe euch erklärt, Hohelied eben auch ein Bild für die Braut Christi und den König Christus. Da sagt die Braut in Hohelied 2, Vers 5 und 5, Vers 8, ich bin krank vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe. Wenn du schon mal in deinem Leben, bei mir ist es schon so lange her, dass ich das schon wieder fast vergessen habe, aber ihr wisst es vielleicht noch, als ihr mal Liebeskummer gehabt habt. Wisst ihr das noch? Come on, das habt ihr doch alle gehabt. Liebeskummer ist echt schrecklich. Da ist alles andere blöd, wenn man das hat. Und wir leben eigentlich in einem Spagat zwischen dieser Intimität mit Jesus, der Nähe von Jesus und dem Kummer des noch nicht, aber schon jetzt. noch ist er nicht da, noch ist er nicht gekommen, wir sind noch nicht vereint mit ihm, wie wir es einmal sein werden, nach dem Hochzeitsfest. Und in dieser Spannung leben wir. Und wie die Braut da im Hohelied sagt, können wir sagen, ich bin krank vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe. Ihr Töchter Jerusalems, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Wenn ich ihn finde, ich werde ihn nie mehr loslassen. I am lovesick. Ich bin liebeskrank. Ich bin krank vor Liebe. Und der Einzige, der mich heilen kann, ist der Gegenstand meiner Liebe. Das bist du, Jesus. Ich lieb's, Freunde, liebeskrank zu sein. Halleluja. Ehrlich. So, wo gehen wir hin? Ich habe vorhin erwähnt, dass der Paulus solche tollen Sachen schreibt, wie in Epheser 3, Verse 4 bis 19. Will da auch zum Ende kommen und nochmal sagen, die Intimität mit Gott ist für unseren Glauben, was das Skelett für unseren Körper ist. Und jetzt lese ich euch noch Epheser 3, 14 bis 19 vor. Und lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wort Gottes pur, keine Interpretation. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Und jetzt kommt die Fürbitte von Paulus. Er gebe euch, dass der Christus durch den Glauben wo in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ein unfassbares Wort. Der Paulus betet, lasst die Gläubigen gewurzelt sein in der Liebe Gottes. Dann werden sie imstande sein, zu erkennen, die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wenn sie das erkennen, wenn sie gewurzelt sind in deiner Liebe, deine Liebe erkennen, dann werden sie erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Die Liebe Gottes, Intimität mit Gott ist die Grundlage. Da steht unser Glaube drauf. Jede andere Grundlage möchte ich in Frage stellen. Die Grundlage unseres Glaubens ist Liebe, weil Gott Liebe in Person ist. Gott ist Liebe. Nicht Gott hat Lieb, Gott ist Liebe. Also wenn du Gott begegnest, keine Chance, du begegnest Liebe. Zusammenfassung, wir haben heute Mittag angeschaut, Gottes Ruf nach Intimität. Ich habe versucht, euch aufzuzeigen, dass wir geschaffen sind für Intimität. Hab über meinen Bräutigam Gott gesprochen und über euren auch. Hab über die Notwendigkeit von Intimität gesprochen. Hab über das Schrecken eines Lebens ohne Intimität gesprochen. Und zuletzt über das Geheimnis von Paulus. Und ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Schlussgedanken. Ja, beides sind Bibelverse. Das Wort Gottes ist so toll. 1. Johannes 4, 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Da möchte ich zwei Sachen herausholen. Da gibt es eine Reihenfolge. Auf die komme ich nachher, was die Leute getan haben, was der Johannes, der hier in 1. Johannes 4, Vers 16 das schreibt, getan hat. Da kommen wir gleich drauf. Das sind die drei Punkte: Erkennen, Glauben und Bleiben. Erkennen, Glauben und Bleiben. Und wenn du dich fragst, auf dem Hintergrund beispielsweise dieser endzeitlichen Rede von Jesus, am Ende wird die Liebe der meisten erkalten, wie kann ich denn in Gott bleiben? Dann ist hier die Antwort: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Was heißt es, in der Liebe bleiben? Das heißt nicht unbedingt nur immer schön lieb sein und immer alle lieb haben, sondern das heißt auch für mich ganz kindlich zu sagen, mein Herz klagt mich an. zu bestimmten Zeiten. Und ich mache Fehler, ich falle, ich sündige. Mein Herz klagt mich an, aber die Schrift sagt, Gott ist größer als unser Herz. Und ich stelle mich nicht auf die Seite des Verdammten, sondern ich stelle mich auf die Seite, schaffe ich nicht immer, ich stelle mich auf die Seite der Liebe Gottes. Ich bleibe bockig wie ein Kind auf der Seite der Liebe Gottes. Ich bleibe in deiner Liebe, Gott. Und was sagt Gott? Dann bleibst du in mir. Dann hier, wenn du dich hier auf diese Seite begibst, viel Vergnügen, sagt jetzt der Rainer, viel Vergnügen und Spaß mit dem Verkläger der Brüder, der wird dich fertig machen, gedanklich. Wenn wir bleiben in der Liebe Gottes, bleiben wir in Gott. Lasst uns hier bleiben und Gott bleibt in uns. Gott bleibt in uns. Gut, letzter oder vorletzter Schlussgedanke, Johannes 15, Vers 9. Ein Aufruf von Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Erinnert ihr euch, dass ich es gewagt habe, euch zuzusprechen, du bist Gottes geliebter Sohn, geliebte Tochter, an dem Gott wohlgefallen hat? Wie kann ich denn sowas sagen? Hier finden wir eine Bestätigung dafür. Wie der Vater Jesus geliebt hat, hat Jesus uns lieb. Und wenn der Vater zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Leute, dann ist das auch unser Startkapital. Wir sind nicht geliebt, weil wir tun, sondern wir sind geliebt, weil wir sind. Das ist unser Startkapital. Und hier sagt Jesus, also habt ihr es verstanden? Ich habe euch genauso lieb, wie der Vater mich liebt. Und jetzt habt ihr eine Aufgabe. Seid stur und bleibt in dieser Liebe. Bleibt in dieser Liebe. Haltet daran fest. Bleibt in dieser Liebe. Was hat Jesus denn Petrus gefragt, als er so versagt hat, wie man nicht mehr versagen kann? Liebst du mich? Er hat nicht gefragt, Paulus, hast du verstanden, was ich damals gesagt habe, oder hast du genug gebetet? Er hat gefragt, liebst du mich? Bleibt in meiner Liebe. Und Gott bleibt in euch. Sind es jetzt 22 Folien mit Schlussgedanken oder was? Nee, ich glaube, das ist die vorletzte. Ich habe gesagt, ich möchte noch was sagen über Erkennen, über Glauben und über Bleiben. Das ist unsere Hausaufgabe in Bezug auf diese Lehre. Der Johannes hat gesagt, was wir erkannt haben. Um glauben zu können, muss ich was erkennen. Halte ich jetzt mal an der Stelle fest in Bezug auf diesen Vers. Mag nicht immer so sein. Um etwas glauben zu können, muss ich etwas erkennen. Ich habe erkannt, dass Gott tatsächlich mich meint. Und jetzt mache ich es mir zu eigen. Ich glaube es. Und dann ist meine Aufgabe, ich bleibe da drin. Erkennen, glauben und bleiben. Wir haben erkannt die Liebe Gottes und geglaubt und wir bleiben in dieser Liebe. Ich bin am Ende dieser Lehre über Intimität mit Gott, will zum Schluss wieder beten und jetzt noch einen kürzeren Teil, ich versuche es durchzugehen, über Kontemplation machen. Daniel, wir haben jetzt keine Pause zwischen diesen Teilen, ist das richtig? Ja, okay. Seid ihr noch konzentriert? Könnt ihr noch? Ich verstehe, wenn ihr Nein sagt, gell? Ich bin auch nicht böse. Bin glücklich verheiratet, das heißt... Okay, lasst mich noch beten am Schluss. Vater, ich danke dir für diese Offenbarung deiner Liebe. Ah, und ich liebe es, über dieses Thema zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich spreche zu mir selber. Und ich werde immer begeisterter, wenn ich an deine Liebe denke. Gott, hier sind wir. Und wir stellen uns sozusagen stur auf die Seite deiner Liebe. Du sagst, bleibt in der Liebe. Hier sind wir, Gott. Niemand und nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Hier sind wir. Wir stellen uns auf die Seite der Liebe und wir wollen Revolutionäre deiner Liebe sein. In unseren Familien, in unseren Ehen, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Gemeinden, in unserer Nachbarschaft, in unseren Vereinen, in der Stadt, in diesem Land. Herr, stell uns auf die Grundlage deiner Liebe. Lass unsere Lebenswurzeln gegraben sein in deine Liebe. In Jesu Namen, Vater. Amen.
Gut.
Ich muss kurz umschalten hier drüben. Ups. Okay. Wer von euch hat Erfahrung mit Kontemplation? Okay. Also es geht nicht um überbackene Spiegeleier. Es geht auch nicht um den Luftdruck bei Autos, sondern es geht irgendwie um Gott. Kontemplation ist etwas, was uns freikirchlichen Christen, und da tue ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die meisten von euch aus dem freikirchlichen Kontext kommen, eher was Fremdes ist. Und mir war das über lange Jahre auch was völlig Fremdes. Ich habe das erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und ich möchte euch das ein bisschen nahe bringen. Aber auch da, Vater, brauche ich deine Hilfe, auch da brauche ich Führung von dir, auch da braucht es griffige Beispiele, die Klares vermitteln. So, Herr, hilf du, dass dein Wort uns trifft, zieh und locke du uns in deine Gegenwart, lass uns still werden vor dir, lass uns dich anschauen in Jesu Namen. Amen. Ich möchte dieses Thema Kontemplation am Psalm 27, Vers 4 festmachen. Und erstmal erklären, was Kontemplation bedeutet. Eins habe ich vom Herrn erbeten, steht in Psalm 27, Vers 4. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Weil ich es nicht aushalte, bestimmte Sachen, die mich begeistern, jetzt schon in andere Lehren zu packen, habe ich vom Psalm 27, Vers 4 schon heute Vorgriffe gemacht und ihr kennt einiges, was ich sagen möchte, schon. Macht aber nichts, Wiederholung ist nicht schlecht. Dieser Psalm hat mein Leben verändert, oder dieser Vers, dieser Psalmvers. Also ich bin noch mit Gott am Aushandeln, weil wir ja ein Gebetshaus sind, das 24 Stunden, 7 Tage die Woche beten will, ob man das nicht irgendwie ändern könnte. Ja, man müsste ja nur die 7 und die 4 tauschen, dann wird's passen. Aber Gott hat sich das so überlegt. Ja, Psalm 27, Vers 4, wobei Psalm 24, Vers 7 steht auch was Tolles. Der David hat also gesagt, es gibt eine Sache, die ich erbete. Und das wollen wir uns nachher angucken. Aber zuerst kommt, glaube ich, eine Begriffsdefinition, genau. Also, Kontemplation, was heißt es eigentlich? Das kommt vom lateinischen contemplari und das heißt anschauen und betrachten. Es geht also jetzt um eine Gebetsform, wo es weniger darum geht, aktiv anzubeten, Musik zu machen, zu singen, Fürbitte zu tun, liturgische Gebete zu bringen oder was auch immer, sondern es geht um das Anschauen und um das Betrachten. Eine kontemplative Haltung, ich erzähle euch gleich, wie wir das im Gebetshaus machen, eine kontemplative Haltung ist von Ruhe und sanfter Aufmerksamkeit bestimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich euch frage, wie viel Zeit habt ihr in eurem Alltagsleben, ruhig zu werden. Also nicht abzuschalten vom Fernseher oder ein Taschenbuch zu lesen, sondern irgendwo zu sitzen und ruhig zu werden. Weiß ich nicht, wie viel Zeit ihr habt. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, das jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu tun. Wenn ich im Gebetshaus bin, mache ich das eben fast eine ganze Stunde am Tag, am Wochenende und so, wenn ich nicht im Gebetshaus bin, mindestens eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Ich bin ein digitaler Mensch. Ich habe mir eine App dafür besorgt. Also die App betet nicht für mich auf dem Telefon, aber die, es wäre zu einfach. Aber die macht Folgendes, das ist nichts anderes wie ein Timer. Das heißt, ich setze mich bei schönem Wetter, wenn ich am Wochenende zu Hause bin und es noch warm genug ist, setze ich mich in meinen Liegestuhl oder lege mich in meine Hängematte im Garten, stelle den Timer auf 30 Minuten, dann vibriert das Telefon hinterher, dann lasse ich den laufen, dann mache ich die Augen zu und ich schaue Gott an oder bete im Inneren. Ich mache nichts aktiv, ich bringe keine Fürbitte. Ich sage, Herr, ich schenke dir diese Zeit. Ich will auf dich schauen. Ich will dieses Gebet beten. Ich will nachdenken. Ich will still werden. Und euch fallen garantiert Verse ein dazu. Ja, werdet seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn wir Gott erkennen wollen, ist Stille ein Punkt. Die Stimmen deiner Seele, dieser Welt, der Aufgaben, deiner Gedanken, die sind so laut. Wir brauchen Raum, wo wir still werden können, dass diese Stimmen verstummen können und wir die Stimme Gottes hören. Und dann nach 30 Minuten macht es brr brr und weckt mich im schlimmsten Fall. Nee, einschlafen tue ich selten. Aber ich kann euch erzählen, ich habe es schon geschafft, im Gebetshaus einzuschlafen, während ich gesungen und Gitarre gespielt habe. Funktioniert. Aber ich habe natürlich, bin sofort wieder aufgeschreckt. Und ich habe es auch schon gehabt, dass ich eine Nachtgebetsstunde geleitet habe und es war irgendwie, ich fand's yes. Und jetzt kommen noch zwei dunkelhäutige Frauen aus Afrika in die Gebetsstunde. Die Afrikaner, die haben echt Gebetspower und die saßen dann bei mir in der Gebetsstunde und ich habe den Herrn gepriesen und dann bin ich leiser geworden und dann hat die eine Afrikanerin neben mir folgendes Gebet gesprochen. Es hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Aber es war spät. Also die Art von Ruhe meine ich jetzt nicht. Ja. Eine kontemplative Haltung ist von Ruhe, aber nicht von Schlafen, sondern von einer ruhigen Aufmerksamkeit geprägt. Schläft sich gut bei meinem Lobpreis. Also wenn ihr... Versteht ihr den Unterschied? Wir werden zwar ruhig, aber wir schlafen nicht ein. Wir sind aktiv in unserem Inneren. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Gott in der Kontemplation. Und diesen Satz finde ich genial. Im Unterschied zum gewöhnlichen Gebet ist der kontemplative, also der betrachtende etwas oder Gott betrachtende Beter ein Lauscher. Das gefällt mir super. Wir werden still und wir hören auf diesen Gott. Das muss man üben. Ich würde euch nicht empfehlen, mit einer halben Stunde anzufangen. Aber mal 5 Minuten sich zu nehmen und zu sagen, ich setze mich jetzt in irgendeine Ecke in meiner Wohnung, wo es kein Radio, kein Fernseher, kein Telefon, kein Facebook oder sonstige Sachen gibt, sondern ich bin allein mit meinem Gott. 5 Minuten. Ich mache das immer so. Ich habe einen reichen Schatz entdeckt in der orthodoxen Kirche, das Jesusgebet. Und das bete ich, ich weiß nicht, wie viel Mal ich das schon gebetet habe. Und ich habe mir angewöhnt, und auch das nicht war nicht einfach. Also wundert euch nicht, wenn es am Anfang nicht funktioniert. Aber ich habe mir das angewöhnt, mit dem Atem zu beten. Also ich sitze irgendwo und dann mit meinem Atem geht das Gebet in mir. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja irgendwie ein Mantra oder sowas. Nee, das ist kein Mantra. Ich beschäftige meinen Geist, ich richte meinen Geist auf Jesus aus und ich bete Psalmen oder das Jesusgebet. Ich versetze mich in die Situation einer biblischen Geschichte. Ich überlege mir, oder das ist ein Beispiel dafür, sich zu überlegen, wie wäre es, wenn ich Zachäus gewesen wäre? Was würde ich gefühlt haben? Was hätte ich gesehen? Ich bin in einer biblischen Geschichte und erlebe in dieser Zeit, was dort erlebt wurde. Leute, da öffnet sich eine neue Dimension, um es mal groß zu sagen, so groß ist es aber gar nicht, eine neue Dimension von Glaubensinhalt, von Erfahrung Gottes, von einer Ruhe und dem Frieden Gottes, in den wir kommen können. Und wie gesagt, Jesusgebet mache ich ganz, ganz viel neben meinen anderen Gebetszeiten. Und es geht dann einfach so innerlich, Herr Jesus Christus, einatmen, Sohn Gottes, erbarm dich. Meiner. Das ist ein Beispiel, offene Antennen, offene Ohren zu haben. Es ist ein Trick, um nicht einzuschlafen, ein Trick, um seinen Verstand zu beschäftigen, denn dein Verstand, wenn du einfach versuchst, eine halbe Stunde still zu werden, du glaubst nicht, was dir alles einfällt. Alle unerledigten Aufgaben, alle. Und auch da möchte ich sagen, wenn du das anfängst, kontemplatives Gebet, nimm dir doch zumindest am Anfang einen Kugelschreiber und einen Zettel mit. Weil nichts unangenehmer als da zu sitzen und zu sagen, nein, ich will nicht ans Essen denken, was ich noch kaufen oder machen muss oder an die Tante Maria, die ich noch anrufen muss. Nein, 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 nein. Und du denkst die ganze Zeit an Tante Maria, die du noch anrufen musst. Lieber dann aufschreiben, Tante Maria anrufen, Augen wieder zumachen. Ja, irgendwann ist die Liste dann auch mal fertig. Mit der Zeit übt man sich da drin auch ein, aber wir richten unseren Blick auf ihn. Ja. Kannst du es anschließend sagen? Super, okay. Ich danke dir. Ich versuche durchzusausen. Das Ziel der Kontemplation, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen super spooky, die Worte, die ich gebrauche, wir sind ja manche Worte nicht mehr gewöhnt oder lehnen die ab, aber ich möchte sie trotzdem benutzen und auch ein bisschen erklären. Das Ziel der Kontemplation ist es, sich für Gottes Geist zu öffnen. Wir wollen den Heiligen Geist in uns haben. Und auch bei der Kontemplation kann es einen Weg geben, wenn wir kontemplatives Gebet wollen. Wir sagen, Herr, hier bin ich, reinige mich von meiner Schuld. Herr, ich leg ab, was war. Ich möchte den Rucksack nicht mitnehmen auf deinen Berg in deine Gegenwart. Der zweite Schritt wäre dann, dass Erleuchtung klingt ja so negativ, ja, ist nichts Esoterisches, was ich jetzt meine. Komm in deinem Licht, in meine Dunkelheit. Öffne meine Augen für deine Schönheit. Hier bin ich. Ich richte meinen Blick auf dich. Ich will dich sehen. Und Gott schenkt es. Und der dritte Punkt klingt auch irgendwie abgefahren. Die Seeleneinheit mit Gott. Das heißt, meine Seele zu nehmen und bei Gott wohnen zu lassen. So wie David im Psalm 27 sagt, ich will wohnen bei Gott. Und wohnen ist was anderes als besuchen. Wohnen heißt, zur Ruhe zu kommen, sich zu Hause zu fühlen, zu wissen, hier gehöre ich hin. Meine Seele vor Gott oder in Gott hineinsetzen. Zu sagen, ich bin ganz dein, ich bin bei dir, ich möchte, dass du mich durchdringst. Das sind Schritte, die in der Kontemplation passieren können, aber ich möchte euch jetzt nicht sagen, ihr müsst es so und so machen. Fangt mit 5 Minuten Stille an, beispielsweise. So, zurück zum Psalm 27, den möchte ich ein bisschen durchgehen und glaube 3 Fragen stellen. Ich lese ihn nochmal vor. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Frage, beziehungsweise, ja, der Kontext ist ganz interessant. Der David war damals, als er gesagt hat, es gibt diese eine Sache, die ich möchte, war er bereits zum König gesalbt. Das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 13. Er war in keiner angenehmen Lebenssituation. Er war nämlich, wenn man den Psalm, die ersten Verse des Psalms liest, er war von Feinden verfolgt, als er das gesagt hat. Also er hat nicht gesagt, Herr, befreie mich von meinen Feinden jetzt, sondern das Wichtigste ist, mit dir zu sein, auch in dieser Situation. Er war getrennt vom Haus des Herrn, er war ja auf der Flucht Und scheinbar stand die Trennung von Vater und Mutter bevor, wenn wir Vers 10 lesen. Er wurde verleumdet und wir können annehmen, deswegen steht es so eingerückt, dass er diesen Psalm geschrieben hat, vielleicht in der Zeit der Verfolgung durch Saul. Das ist der Kontext dieser Aussage. Also seine Lebenssituation war nicht so, dass er hätte sagen können, ich habe jetzt mal Zeit für ein bisschen Stille, sondern eigentlich war er auf der Flucht und in einer unkomfortablen Lebenssituation. Meine Fragen, Frage 1, also er hat ja gesagt, 1 habe ich vom Herrn erbeten, nicht 2, nicht 3, sondern 1. Und da ist meine Frage gewesen, meint der David dieses 1 im Sinne von, das ist mir das Wichtigste und im Sinne von, darauf kommt es mir am meisten an. Und meine Antwort, die ich gefunden habe beim Bibelstudium und beim Überlegen, wenn dann mein Dings hier wieder funktioniert, lautet, David war hingerissen von der Schönheit Gottes. Die kannte er ja schon. Damals gab es ja das Zelt der Begegnung. Und David war hingerissen von der Schönheit Gottes, die an dem Zelt sichtbar wurde. Das kannte er. Und sein Herz war berührt. Er wusste irgendwie, wahrscheinlich auch aus der Begegnung mit Gott, selber auf den Feldern, als er die Schafe gehütet hat, wie schön Gott ist, wie herrlich Gott war. Und er war berührt und davon wollte er mehr. Jetzt müssen wir wissen, das ist jetzt ein kleiner Umweg, aber da gehen wir jetzt schnell durch. Damals war Anbetung im Unterschied zu heute, im Unterschied zu unseren modernen Instrumenten und so weiter, war Anbetung im jüdischen, im altjüdischen Kontext ganz anders. Es war mit allen 5 Sinnen erfahrbar. Ich möchte euch das schnell aufzeigen. Und da kommt David her. David hatte also, wie man neudeutsch so gern sagt, ein ganzheitliches Verständnis von Anbetung. Man konnte nämlich die Schönheit des Heiligtums sehen, also mit den Augen konnte man sehen, so sind die Opferungen, so schön ist das Heiligtum als Zeichen dafür, Gott ist auch schön. Man konnte als zweites die Musik hören, so weit geht's bei uns auch noch. Man konnte als drittes die Opfergaben vor der Opferung berühren, also die Priester haben, das war was Fassbares, ja, im Unterschied zu unserem Lobopfer. Und man konnte die Räuchergaben riechen, man konnte es riechen. Die Katholiken, die haben das noch mit Weihrauch. Man konnte die Räuchergaben riechen und man konnte fünftens die Opfergaben schmecken. Also Gottesdienst war was ziemlich Fassbares. Ja, das war nicht irgendwie nur abgefahren geistlich, sondern das war was Fassbares. Die Opfergaben wurden zum Teil gegessen dann hinterher von den Priestern. Und da kommt David her. Und das vorrangige und größte Verlangen in Davids Leben war es, im Haus Gottes zu wohnen. Und das Wort, was dort für Wohnen benutzt wird, ist eigentlich von der hebräischen Wortwurzel her das Wort für Sitzen. Korrekterweise müsste es heißen, im Hause Gottes zu sitzen. Wir müssen uns vorstellen, wie damals die Leute eher gesessen sind. Die saßen weniger so irgendwie, sondern die saßen so. So. Und dieses Sitzen ist zu vermuten, dass es auch eine bestimmte Position des Rückens gab, nämlich aufrecht zu sitzen. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu sitzen im Haus des Herrn. Und dann sagt der David, um 3 Dinge zu tun. Er kommt von diesem ganzheitlichen Ansatz, Gottes fassbar, Gott ist wahrnehmbar, Gott ist betrachtbar, Gott ist ein Gott, der Sinne uns gegeben hat, der Sinne hat, Gott hört auch, Gott spricht, Gott sieht und so weiter. Gott, soll ich jetzt den Witz machen? Wisst ihr, kennt ihr die Lieblingsspeise von Gott? Die steht im Buch Jona, der Herr bestellte einen großen Fisch. Könnt ihr wieder vergessen. So, also Gottes Freundlichkeit und Schönheit zu betrachten. Das war das Erste. Also der sitzt da in völliger Ruhe und sagt, das ist mir das Wichtigste, nicht Fürbitte zu tun, nicht Loblieder zu singen, sondern ihn anzuschauen, Gottes Freundlichkeit und Schönheit zu betrachten. Habt ihr mitbekommen, dass da steht, Freundlichkeit? Also nicht Gottes Herrlichkeit, Gottes Allmacht. Das Wichtigste ist mir, ihn anzuschauen, und was ich sehe, ist Gottes freundlich. Gott ist ein freundlicher Gott. Ist dein Gott auch freundlich? Ist dein Gott auch schön? Das Zweite ist, dass er sagt, dass daraus erwächst der Wunsch anzubeten. Das ist meine Interpretation. Wenn wir Gott begegnen, habe ich gestern gesagt, weckt es das Verlangen, ihn anzubeten. Und der David war der Meisteranbeter. Gott zu sehen wird nicht auslösen in dir, dass du sagst, cool Gott, aber das Kleid, das du da trägst oder den Umhang, den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wenn wir Gott begegnen, werden wir wahrscheinlich sagen, du bist der Schönste. Der Johannes, der Apostel Johannes, der die Offenbarung erlebt und niedergeschrieben hat, dem fehlen ja die Worte. Der kann nur mit menschlichen Vergleichen arbeiten und sagen, wie ein Regenbogen, wie irgendwie, am ehesten noch wie ein Regenbogen oder wie der Edelstein und der Edelstein. Und dann gab es da dieses Singen, das war, so ungefähr so wie das Rauschen vieler Wasser. Es fehlen die menschlichen Worte, Gottes Schönheit zu beschreiben. Und der David, der wollte aber genau das tun. Gott anschauen, obwohl er keine Worte dafür gefunden hat. Und es weckt in uns den Wunsch, wir sind ja bei einem Anbetungsseminar, anzubeten. Und dann wollte der David nachdenken. Das finde ich auch interessant. Ich weiß nicht, wie viele Zeiten du hast, wo du mit Gott zusammen bist und nachdenkst. Unsere Zeiten mit Gott, die dem Nachdenken am ehesten kommen, sind so, Herr, hilf mir in der und der Situation. Gib mir Weisheit in der und der Situation. Rede zu mir und zeig mir, was du möchtest. Aber hinzusitzen in Ruhe, in Gottes Gegenwart und den ganzen geistlichen gewohnten Kontext von, ich müsste singen, beten, das Jesusgebet beten, weil das hat der Rainer gesagt, ich müsste das und das machen, das auf die Seite zu schieben und zu sagen, Gott, ich nehme mir Zeit mit dir, um nachzudenken über dein Wort, aber auch über Fragen, die mich bewegen. Lass uns in Kommunikation treten und nachdenken über dieses und jenes. Diese Ruhephasen sind wichtig für unser Leben. Je älter, dass ich werde, desto mehr sehne ich mich nach Ruhe. Je älter, dass ich werde, desto mehr sehne ich mich nach Gottes Gegenwart in meinem Leben. Das weiß ich jetzt nicht, was da stehen sollte. Jetzt mir die Folie versemmelt. Oh, hier nochmal. Nicht schlimm. Gut. Ich behaupte, dass dieses Verlangen in David nach kontinuierlicher Anbetung, nach Kontemplation, die Umsetzung nach dem im Haus Gottes zu sitzen, vor Gott zu sein, ihn fähig gemacht hat, durch die Krisen seines Lebens zu gehen. Dem sein Leben war auch nicht so spannend oder so schön immer nur. Aber ich glaube, dass ihn befähigt hat, das auszuhalten, was er auszuhalten hatte, war diese intime Liebesbeziehung zu Gott. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das finde ich ganz interessant. Es stellt den David dar. Wahrscheinlich hat er nicht so ausgesehen, aber egal. Es stellt den David dar, und auf diesem Bild sind diese drei Elemente dieses Psalms, das ich genannt habe vorhin, schön zu sehen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn, um anzuschauen die Schönheit des Herrn. Anschauen weckt Anbetung, und ich will nachdenken über Gottes Wort. Da sieht man das sehr schön, wie man sich das vorstellen könnte, diese drei Elemente. Psalm 16, Vers 11 möchte ich euch vorlesen als Bestätigung oder Bestärkung dessen, was uns begegnet, wenn wir still werden und Gott anschauen. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Wenn wir uns die Zeit nehmen, Gott anzuschauen, werden wir erkennen, Fülle von Freude ist vor Gottes Angesicht. Gott ist nicht beleidigt. Gott ist nicht wütend. Gott ist nicht enttäuscht. Gott ist Gott. Vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart ist Freude und Lieblichkeiten oder Segnungen in seiner Rechten bei ihm immer. Der Verkläger der Brüder wird versuchen, dir das zu rauben und zu sagen, bist doch gar nicht würdig, hier vor Gott zu sitzen und zu sagen, ich genieße jetzt Gottes Freude vor seinem Angesicht, bist doch gar nicht würdig. Und was wirst du sagen? Es gibt einer, der den Preis bezahlt hat. Es gibt das Blut des Lammes, das mich legitimiert, hier zu sitzen, als Gottes Tochter, als Gottes Sohn. Nächste Frage wäre, also wir haben jetzt ich habe versucht herauszuarbeiten, dass dieses eins habe ich vom Herrn erbeten, wirklich so gemeint ist, das ist mir das Wichtigste, bei dir zu sein und nicht mal was zu tun, sondern dich anzuschauen. Das ist mir das Wichtigste. Und dann die zweite Frage, trachten, also danach trachte ich. Der David verstärkt nochmal seine Aussage, er sagt also nicht nur, eins oder das ist mir wichtig, sondern er sagt auch, das verfolge ich aktiv. Da setze ich Kraft und Zeit dafür ein. Danach trachte ich, dem jage ich nach. Ist das jetzt gemeint eben im Sinne von, dafür setze ich mich ein und das hat für mich Priorität? Natürlich eine rhetorische Frage. Meine Antwort heißt ja, das ist so gemeint, aber es braucht eine Entscheidung. Wir treffen die Entscheidung, ja, ich will mir diese Zeit nehmen. Und gleichzeitig, Gott ist so gut, schenkt Gott uns auch seine Hilfe in der Kontemplation. Erinnert euch, der David hat gesagt, eins ist mir das Wichtige, aber das erbete ich auch. Ich trachte danach, aber ich erbete es auch. Herr, ich kann mir das nicht einfach nehmen aus deinem Wandschrank, sondern ich erbitte es, dass ich vor dir sein darf. Und die Antwort des Herrn ist, ich liebe deine Nähe. Erinnert euch, es ist der gleiche Gott, der gesagt hat, mit einem Blick aus deinen Augen hast du mein Herz geraubt. Der gleiche Gott. Es braucht Gottes Hilfe. Kommt zur letzten Frage. Wohnen im Sinne vor Gott bleiben oder vor Gott zur Ruhe kommen? Ist das gemeint? Natürlich ja, genau das ist gemeint, dass wir vor ihm sind, dass wir da bleiben, wo Gott ist. Und dieses Wort, was ich vorhin gesagt habe, was mit Wohnen übersetzt wird in der deutschen Schrift, in der deutschen Übersetzung der Bibel, Yashav heißt eigentlich in der Erstbedeutung sitzen und dann wohnen oder bleiben. Also sich niederlassen ist vielleicht eine gute Beschreibung. Vor Gott sich niederlassen. Herrlich. Sagt nicht das Neue Testament, unsere Wohnung, unsere Heimat ist nicht hier auf der Erde, sondern beim Herrn. Und David hat es auch erkannt. Ich will mir Zeit nehmen, ich will verweilen in Gottes Gegenwart. Oh, Überraschung. Ich habe doch noch eine Frage, genau. Die Frage nach der Freundlichkeit. Was ist denn damit gemeint mit Freundlichkeit? Ist damit vielleicht auch Schönheit und die Wesensart Gottes gemeint? Ich glaube ja, Gott ist gut, Gott ist ein freundlicher Gott, Gott ist ein Gott, der uns liebt und seine Freundlichkeit und seine Schönheit, die können wir auch sehen im Wort Gottes. Also wir können auch kontemplativ sein, betrachtend sein, wenn wir das Wort Gottes anschauen, uns versenken vielleicht in einem Vers, meditieren diesen Vers auseinandernehmen. Ich habe viel Psalm 27, Vers 4 gebetet und immer wieder hat Gott mir neue Offenbarung gegeben. Und es passiert, wenn man sich mit dem Wort wirklich auseinandersetzt. Ich habe mich gefragt, nachdenken in deinem Tempel, habe mich gefragt, Herr, was heißt's? Zu wohnen bei dir. Herr, was heißt's? Eins habe ich erbeten von dir. Und so, was ist deine Schönheit? Und ich habe gesehen, Gottes Schönheit können wir sehen im Wort Gottes, Gottes Freundlichkeit. Wir können in der Natur seine Schönheit sehen und wir können in Liebesbeziehungen, die wir haben, Gottes Schönheit sehen. So, jetzt möchte ich gleich den Sack zumachen. Diesen Vers haben wir heute schon mal gelesen, Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da sagt der Herr, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ich glaube, dass der kontemplative Weg, das stille Gebet, das Betrachten Gottes heute etwas ganz Wichtiges ist. Ihr seid alle gestresst. Wir sind alle gestresst. Die Anforderungen unseres Berufslebens und dieser immer schnelleren Welt, die sind so hoch, dass wir in einem Takt fahren, der kaum durchhaltbar ist. Wir sind ständig erreichbar, always on. Also ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles ein Handy dabei hat. Ich nehme an, mindestens 2/3 von euch. Wir sind ständig erreichbar. Wir haben keinen Platz für Stille. Stille ist einer der Orte, wo wir Gott erkennen können. Nehmt euch Stille in eurem Leben. Sucht diesen Gott. Denkt nach. Versenkt euch in sein Wort. Seid vor ihm. Ich habe euch von diesem Paradoxon erzählt, von Luther erzählt, habe euch gesagt, bei mir haben sich Dinge gelöst, einfach indem ich gesagt habe, meine Priorität ist, vor dir zu sein. Nicht mal dir was zu bringen, nur vor dir zu sein, du und ich in Gemeinschaft. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch das zugesteht, euch das gönnt, still zu werden. Und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr einschlaft oder 1000 Gedanken in euren Köpfen kreisen. Stille will eingeübt sein. Kontemplation, dieses Aufschauen auf Gott will eingeübt sein. Aber ich habe persönlich so profitiert davon. Und in der doch längeren Zeit schon, die ich das jetzt tue, also meine App zählt dann immer so den Durchschnitt. Ich habe mir gesagt, ich will, das habe ich vorhin vergessen zu Ende zu erzählen. Meine App zählt einfach die Minuten, die ich im stillen Gebet verbringe und macht eine Statistik dann. Und mein Ansatz ist der, ich möchte gerne, ich bin halt so ein Digitaler, ich möchte gerne eine halbe Stunde jeden Tag Stille haben. Und das Ding hilft mir irgendwie, das tritt mir in den Hintern, wenn ich sehe, ich bin irgendwie zu lasch, oder zeigt mir, wo ich aktuell stehe. Und das tut mir gut, ihr braucht das nicht machen. Aber mir ist das eine Hilfe, diese App auf dem Telefon. Aber gönnt euch das. Zeit der Ruhe mit Gott. Anschauen von Gottes Gegenwart. Innerlich zu singen. Still zu werden, innerlich zu beten, still zu werden, nachzudenken über Gott. Viele von uns denken so wenig nach über Gott. Das lassen sie die Pastoren machen. Die denken, die müssen die Bibelarbeiten machen und die Hauskreisleiter und die geben uns das dann mit als Nachricht und dann kriegen wir es schön vorgekaut und in richtigen Portionchen zusammengeschnitten. Aber selber nachzudenken, nicht mit 50 Bibelübersetzungen Bibelarbeit zu machen, sondern nachzudenken, was heißt denn, wenn das Gott zur Maria, der Schwester von Martha und Lazarus sagt, die hat's bessere Teil erwählt. Was heißt denn, dass Gott sagt, die Liebe deckt viele Sünden zu? Was meinst du denn, Gott? Und glaub mir, du warst vielleicht nicht auf der Bibelschule, aber der Heilige Geist schließt dir Wort Gottes auf. Jetzt bete ich und dann, ich habe dich nicht vergessen. Es ist zu spät, jetzt habe ich es versemmelt. Okay, sie hatte was Wichtiges zu sagen. Wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr sie fragen. Es tut mir leid. Gut. Dann lass mich am Schluss noch beten und dann gibt der Daniel uns noch einen Schlusssegen oder tanzt noch was für uns. Ich weiß es jetzt nicht, was er noch macht. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute nicht, oder? Ja, nee, da kann ich mich auch nicht dazu kriegen. Und dann sehen wir uns hoffentlich oder vielleicht morgen früh wieder. Morgen wird es so sein, dass, ich will erst den geistlichen Teil abschließen. Vater, ich danke dir für diese Zeit, die wir über Kontemplation gesprochen, gehört haben. Und ich bitte dich, dass du uns ziehst, dich auf dich anzuschauen, dass du uns ziehst in die Stille und in das Nachdenken vor dir. Und das bete ich wieder, Vater, in Jesu Namen. Amen. Also morgen wird es so sein, ich hoffe, das deckt sich mit dem, was der Daniel sich vorgestellt hat. Morgen komme ich mit einem Team vom Gebetshaus, mit drei Angestellten im Gebetshaus und einem Ehrenamtlichen im Gebetshaus. Und wir werden euch statt dem Lobpreis, den ihr gewohnt seid, den guten Lobpreis hier in der Gemeinde, wir werden das morgen so machen, dass wir eine Live, klingt jetzt so überheblich, ist nicht überheblich, dass wir quasi Gebetshaus mit hierher bringen. Und wir werden statt eine, bei uns gehen normalerweise die Stunden immer eine Stunde, aber das wäre jetzt ein bisschen lang für euch und wir werden das morgen irgendwie auf 30 Minuten oder so beschränken. Ich werde das morgen erklären, wie beten wir da, warum beten wir so, was ist der Vorteil, was erleben wir dabei. Ihr werdet es vielleicht erstmal komisch finden, finde ich in Ordnung. Aber ihr werdet auch die Schönheit erahnen, die dahinter steckt, hoffe ich. Und dann darf ich irgendwie nochmal was sagen, glaube ich, gell, morgen. Ja, über Faszination. Und dann sehen wir uns vielleicht mal irgendwann wieder. Ich will abschließend heute sagen, ich freue mich, wenn ihr mal im Gebetshaus in Freiburg vorbeikommt. Bei mir gibt's guten Kaffee. Also kommt nicht auf alle auf einmal, ja. Aber bei mir gibt's guten Kaffee. Meine Leute, in Anführungsstrichen, die Gemeinschaft im Gebetshaus, das sind tolle Leute. Kommt nicht nur eine Stunde und sagt, so ist Gebetshaus, ihr werdet euch täuschen. Wir haben Stunden der Stille, Stunden von wildem Lobpreis, Stunden von klassischer Fürbitte. Das, was ihr morgen erleben werdet, das wird immer mehr im Moment im Gebetshaus. Aber auch das ist nicht alles. Ja. Also es gibt ganz viel. Und wer eine Stunde im Gebetshaus war und sagt, ich war da auch schon mal, die machen da immer nichts. Die sitzen da immer nur vor Gott rum und sagen, das ist ein Gebetshaus. Stimmt nicht ganz, also ihr müsstet schon mal ein paar Stunden euch angucken. Also da herzliche Einladung, mal vorbeizukommen. Ich habe dummerweise alle Flyer irgendwie nicht mitgebracht, die wir haben. Wer Interesse hat, am Gebetshaus mehr zu erfahren, der kann einfach googeln, Gebetshaus Freiburg. Dann kommt er auf unsere Webseite. Wir haben einmal im Monat eine Rundmail, die wir rumschicken, wo die Entwicklungen drin stehen. Das gibt's einmal im Monat. Also werde da auch nicht zugeschüttet mit Zeugs. Ich krieg selber so viele Rundmails, ich weiß, wie das ist. Aber wenn ihr Interesse habt, ein bisschen unseren Prozess mitzubetrachten, mitzukriegen, könnt ihr euch auf der Webseite einfach anmelden. Für den Rundbrief, den monatlichen, der kostet, glaube ich, 28,30 Euro pro Woche. Nee, der kostet nichts. Und dann will ich noch mal sagen, also ich nehme ich nachher wieder mit, bring's aber morgen nochmal mit. Ich habe mein Buch dabei, das vertiefend Dinge, die wir heute angesprochen haben, also Intimität mit Gott, ein Lebensstil des Betens, was wir gar nicht angesprochen haben, Lebensstil des Fastens, die theologische Grundlage für Gebetshäuser, wie mein Gebetsleben schön werden kann und erfüllen werden kann und so weiter. Da habe ich mein Buch dabei, wer Lust hat, es zu kaufen, könnt ihr gerne machen. Und ich habe meine zwei CDs dabei. Die gibt's statt eine CD kostet 13 und die andere 15 normalerweise, gibt's für 20 Euro, wenn ihr beide nehmt, spart ihr 8 Euro. Und die neue CD Kontemplation 1, die kommt raus am 5. Dezember. Vielleicht habt ihr Lust, nach Freiburg zu kommen zum nächsten Anbetungsabend. Nicht, ausnahmsweise nicht in der großen klassischen Kirche, sondern in der Calvary Chapel. Coole Location, ein Kino, rote Sitze, rote Wände oder so. Richtig schön. Da spielen zwei meiner Kinder mit, mein Schwiegersohn in dem Team, ich selber nicht. Lade ich euch ein, ist der Erstverkaufstag. Es war für mich was ganz Interessantes, nicht klassische Lobpreismusik zu schreiben, wie wir es hier so gehört haben oder kennen, sondern Musik, die uns zum Beten unterstützen soll. Die Spannung war nämlich, die Musik darf nicht so ins Ohr gehen, dass man von der Musik abgelenkt wird und dann da sitzt und yes. Aber sie darf auch nicht so langweilig sein, dass man einschläft. Und wir haben auf dieser CD 6 Stücke, die jeweils 10 Minuten gehen oder manche gehen 9 Minuten irgendwas und andere ein bisschen länger, aber ungefähr 10 Minuten. Und die Absicht hinter dieser CD ist, die wird im Gebetsraum gebraucht werden, in den Kontemplationsstunden, im betrachtenden Gebet. Und die soll aber auch für uns zu Hause sein. Also ich habe selber schon viel gebetet mit den ersten Entwürfen. Und die soll uns einfach ermutigen zum Gebet. Da wird nicht so arg viel tolle Musik gemacht im Sinne von, wir singen da mit, sondern eher ruhige Musik, wenig Gesang zum Teil, thematisch betont, beispielsweise ein Stück heißt Agnus Dei und da wird nur unser Blick auf das Lamm gerichtet, damit wir, so wie es Johannes der Täufer gesagt hat, aufmerksam werden auf siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Genug der Werbung, Entschuldigung, aber ich bin begeistert von dieser CD. Ich bin noch nach der Session hier 10 Minuten am Büchertisch drüben, wenn jemand Interesse hat. Sonst auch in Ordnung und dann sehen wir uns morgen.